zwischen Hamburg und Haiti.
Die Magie von Makuleke, der wilde Norden des Krüger Nationalparks. Eine Sendung von Leonie March.
Nilpferde tauchen prustend aus dem Fluss auf. Ihre Nüstern wölben sich. Die winzigen Ohren an ihrem mächtigen Kopf rotieren einmal um die eigene Achse. Eines öffnet sein mächtiges Maul. Seine Glubschaugen schauen eher gelangweilt in die afrikanische Bilderbuchlandschaft, deren Schönheit jedem anderen den Atem raubt.
Träge meandert der mächtige Limpopo-Fluss. Mit 1750 Kilometern, einer der längsten Flüsse Afrikas, durch die urtümliche Savanne von Makuleke, ganz im Norden des Krüger Nationalparks. Dort, wo Südafrika an Simbabwe grenzt. Uralte Baobab-Bäume säumen das Ufer. Bizarre Baumgestalten mit plumpen Stämmen und einer Krone, die eher an Wurzelwerk erinnert. Laut einer Legende haben die Götter diese Bäume vor Urzeiten einfach umgedreht. Im Schatten der Schirmakazien rastet eine Herde Impala-Antilopen. Meterhohe Palmen rascheln sanft im Savannenwind. Die dichte Vegetation reicht bis an die breiten Sandbänke heran. Die Zivilisation ist weit weg in der Makuleke-Konzession, wie das Gebiet im Norden des Krüger-Nationalparks heißt.
Natur und Einsamkeit. Genau das liebt Bruce Lawson. In Shorts und Stiefeln stapft der 49-Jährige die Böschung des Limpopo Rivers entlang, Rucksack und Gewehr geschultert. Ein rotbrauner Vollbart und ein breitkrempiger Hut rahmen sein wettergegerbtes Gesicht ein.
Ich liebe diese Wildnis. Die Makuleke-Konzession ist 24.000 Hektar groß und macht damit etwa nur 1% des Krügerparks aus. Aber auf dieser vergleichsweise kleinen Fläche sind 85% der Arten versammelt. Deshalb ist es phänomenal, hier zu sein.
Bruce biegt ab auf einen kleinen Trampelpfad, der vom Limpopo in die Savanne führt. Er ist einer der erfahrensten Field Guides Südafrikas. Nichts entgeht seinen wachsamen Augen. Die Büffelherde, die in Richtung Fluss trabt, ebenso wenig wie die kleine, braungescheckte Feder auf dem Boden. Eine Unterart der Nachtschwalben hat hier also eine Feder gelassen. Ein passionierter Vogelkundler wie Bruce erkennt das mit einem kurzen Blick. Ein wandelndes Buschlexikon. Er folgt dem Pfad weiter von der Ebene in einen lichten Wald und betritt eine andere, geradezu mystische Landschaft. Die Stämme der Bäume sind hellgrün bis gelb. Ihre Kronen bilden ein hohes, kathedralenartiges Blätterdach. Lichtreflexe jagen über das Gras auf dem Boden. Oder sind es Feen, die durch den Wald tanzen? Die ersten Siedler hätten diesen Wald aber eher gemieden, erzählt Bruce. Für sie waren diese Gelbrinden-Akazien ein schlechtes Omen. Denn sie wachsen nur in warm, feuchten Klimazonen, in denen Malaria grassiert. Deshalb der Spitzname Fieberbäume.
Dieser Fieberbaumwald ist einzigartig. Mitten im Nichts wachsen auf einmal diese leuchtend grünen Bäume. Sie zeigen an, wie nährstoff- und wasserreich der Boden ist. Ihre Samen keimen nur, wenn sie mehrere Tage lang im Wasser schwimmen. Die Bäume lieben Erde mit hohem Lehmanteil. Beides gibt es hier wegen der weiten Flussläufe und Auen im Überfluss. Es ist ein ganz besonderes Ökosystem und diese Bäume sind ein Grund dafür, warum es unter Naturschutz steht. Es gibt nur sehr wenige Fieberbaumwälder in der Grenzregion von Südafrika und Mosambik. Wir lieben sie.
Those are our three strongholds of fever tree forests that we have around here, and here we love them.
Bruce Lawson schaut nach oben. Die Sonne steht schon fast im Zenit. Zeit, nach Hause zu gehen. Er zählt sich zu den wenigen Glücklichen, die in dieser Gegend leben. Nach mehreren Stationen in anderen Nationalparks hat er hier vor vielen Jahren Wurzeln geschlagen. Er leitet das Eco-Training Camp in Makuleke, in dem junge Safari-Guides ausgebildet werden.
Außer unserem Camp gibt es hier nur zwei Lodges und nur wenige Straßen. Das ist perfekt, um die Wildnis zu Fuß zu erkunden. Man stößt nicht ständig auf Asphalt, Autos und Touristen. Für Leute, die nur schnell die Big Five sehen wollen, also Löwen, Leoparden, Elefanten, Nashörner und Büffel, ist das nichts. Für einen Typ wie mich ist es wunderbar, dass diese Wildnis erhalten bleibt.
Tatsächlich ist die Makuleke-Konzession der wohl wildeste Teil des Krüger-Nationalparks. 1898 hat der damalige Präsident der Südafrikanischen Republik, Paul Krüger, die Region zum Schutzgebiet erklärt, aus dem sich später der nach ihm benannte Nationalpark entwickelt hat. Krüger, ein Held der Buren und begeisterter Jäger, wurde zum Artenschützer. Sein Beweggrund?
Wenn ich diesen kleinen Teil des Lufelds nicht schütze, dann werden unsere Enkelkinder nicht wissen, wie ein Elefant aussieht, ein Löwe oder ein Kudu.
Diese Gefahr war tatsächlich groß. In ihrer Gier nach Elfenbein und anderen Trophäen hatten Großwildjäger damals viele Tiere fast ausgerottet. Heute ist der Krügerpark gerade wegen seines Artenreichtums eine der Attraktionen Südafrikas. Etwa 1,8 Millionen Touristen aus dem In- und Ausland besuchen ihn jedes Jahr. Tendenz steigend.
Nishlan Shlatemba aus Johannesburg erkundet mit seiner Familie den Nationalpark, zusammen mit einem Ranger. Er genießt die sanften Hügel, die weiten Grasebenen und Granitfelsen, die die Landschaft im Südwesten des Parks prägen.
Wir sind die Nutznießer der Idee, die die Parkgründer damals hatten. Ihnen ist es zu verdanken, dass die ursprüngliche Natur bis heute erhalten geblieben ist.
Nishlan Shlatemba legt Wert darauf, dass diesen Tieren mit entsprechendem Respekt begegnet wird.
Dieser Park gehört den Tieren und nicht uns. Wir Menschen sind hier nur Gäste. Zwischen Menschen und Tieren kommt es nur dann zu Konflikten, wenn diese simplen Grundregeln nicht eingehalten werden. Und das kann zu ganz verheerenden Situationen führen.
Might end up in very devastating circumstances.
Immer wieder geschieht es, dass Touristen die Warnsignale der Tiere übersehen oder sogar ignorieren. Dann kippt ein wütender Elefant auch mal kurzerhand einen Mietwagen um. Um ein gutes Foto zu ergattern, fahren viele zu nah an die Tiere heran. Rund um ein Löwenrudel entsteht dann ein regelrechtes Verkehrschaos. Die Schaulustigen lehnen sich aus ihren offenen Fenstern und vergessen, wem sie hier gegenüberstehen. Dem König der Tiere. Für ihn wäre es nur ein Katzensprung. Das passiert vor allem im gut besuchten Südteil des Parks, rund um das größte Camp Skukuza. Rund 350 Kilometer entfernt, im wilden Norden des Krügerparks, sind solche Szenen undenkbar.
Bruce Lawson kehrt gerade von seiner Wanderung zurück. Er überquert einen breiten Sandstreifen, die Feuerschneise. Im Gegensatz zu den großen Camps im Süden ist der Übergang von der wilden Natur zu seinem Camp hier nahezu fließend. Einen Zaun gibt es nicht. Zielstrebig folgt er einem kleinen Weg im Schatten meterhoher Nyala-Bäume. Vorbei an Safari-Zelten, die auf Holzplattformen im Kreis stehen, wie eine Wagenburg. Vor dem Zelt, in dem Bruce mit seiner Frau lebt, zieht er seine Stiefel aus, hängt sein Gewehr an den Nagel und schlüpft in ein paar Sandalen. Ein Bett, ein Regal, ein kleines Duschbad. Die Einrichtung ist spartanisch. Kein Vergleich zu den gut ausgestatteten Chalets und Lodges weiter südlich. Bruce macht eine abfällige Handbewegung. Er braucht keinen Luxus.
Got no cell phone reception, got no signal, there's no internet.
Hier gibt es keinen Handyempfang, kein Internet und abgesehen von ein paar Stunden, in denen der Generator läuft, auch keinen Strom. Vielen Leuten, die zum ersten Mal hier sind, jagt das erstmal regelrecht Angst ein. Sie wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen. Für die meisten ist es schon schwierig, auf ihre Uhr zu verzichten. Sie haben ständig einen Blick auf die Zeit. Warum das so wichtig ist, verstehe ich nicht. Es tut ihnen mal gut zu erfahren, dass das Leben auch ohne Handy, Computer und Strom weitergeht.
Den Luxus einer Dusche gönnt sich Bruce dann aber doch. Kein Wunder bei einer Mittagshitze von über 35 Grad im Schatten. Ein paar Zelte weiter sitzt Carrie Lee Roberg mit einem Buch auf ihrer schattigen Holzterrasse. Die blonde 24-Jährige kommt aus Kapstadt und absolviert hier eine Ausbildung als Field Guide. Seit ein paar Wochen lebt sie bereits im Camp. Auch für sie war es eine Umstellung.
Es ist schon ein seltsamer Lebensstil. Wenn ich meinen Freunden erzähle, dass wir hier in diesen Zelten ohne Strom leben, dann fragen sie, wie hältst du es nur so lange ohne Handy und elektrisches Licht aus? Man gewöhnt sich aber daran. Und mittlerweile finde ich es ganz schön, mich mal aus allem auszuklinken und die Welt hinter mir zu lassen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier mehr ich selbst sein kann. Ich empfinde es als Privileg, so nah mit der Natur leben zu dürfen. Ich liebe die Gerüche und Geräusche. Es ist ein ganz besonderer Ort.
Die Natur bestimmt den Tagesablauf. Die Buschtrommel gibt den Takt an. Am Nachmittag werden alle Campbewohner buchstäblich zusammengetrommelt. Carrie Lee Roberg schnürt ihre Stiefel, schnappt sich Wasserflasche, Fernglas und Hut. Es ist Zeit für eine Unterrichtsstunde im Busch. Ein Dutzend junge Südafrikaner, die wie Carrie Lee später einmal Touren durch den Busch unternehmen wollen, lernen hier die Sprache der Wildnis. In dieser Woche steht die Kunst des Fährtenlesens auf dem Stundenplan. Norman Kateko Chauke ist ihr Lehrer. Ein dunkelhäutiger Mann mit Schirmmütze, schlank wie eine Antilope, im obligatorischen beige-olivfarbenen Safari-Outfit.
The importance of the tracking skill is very much is vital.
Es ist wichtig, Fährten lesen zu können. Nur so können wir Tiere wie Löwen oder Leoparden in freier Wildbahn aufspüren. Außerdem spielt das Fährtenlesen beim Kampf gegen Wilderer eine entscheidende Rolle. Das ist ein Riesenproblem im Krügerpark. Sie machen vor allem Jagd auf Nashörner und Elefanten. Als Fährtenleser können wir sowohl verwundete Tiere finden, als auch die Spuren der Wilderer verfolgen. Im Glücksfall finden wir so heraus, wer die Täter sind.
If we are lucky, we find who was the person.
Zu Fuß bricht die Truppe in den Busch auf. Norman an der Spitze, die anderen Mucksmäuschen still im Gänsemarsch hinterher. So verlangen es die Verhaltensregeln in der Wildnis. Menschen sollen Natur und Tiere so wenig wie möglich stören. Auch zur Sicherheit bleibt die Gruppe immer eng beisammen. Hinter jedem Busch könnte ein gefährliches Tier humorlos auftauchen. Für den Ernstfall bildet Bruce mit seinem Gewehr die Nachhut. Der breite Weg vom Camp wird immer schmaler, bis nur noch ein Trampelpfad übrig ist. Streckenweise führt er durch dichtes Dickicht. Immer wieder muss die Gruppe kunstvollen Spinnennetzen und zentimeterlangen Dornen wehrhafter Büsche ausweichen. Es geht über Stock und Stein, einen kleinen Hang hinunter und weiter durch einen ausgetrockneten Bachlauf. Die Sonne brennt selbst am Nachmittag noch erbarmungslos vom Himmel. Selbst die sonst so lebhaft zwitschernden Vögel sind in Deckung gegangen und halten den Schnabel. Schweißflecken zieren längst die Khaki-Uniformen.
Auf einer kleinen Lichtung bleibt Norman Chauke abrupt stehen. Ein Abdruck im Sand. Mit seinem geschnitzten Stock zieht er einen Kreis um die Spur. Ein Pfotenabdruck, klar. Doch von welchem Tier? Das könnte eine Hyäne oder ein Leopard gewesen sein, vermutet Carrie Lee, nachdem sie den Umriss mit den Zeichnungen in ihrem Lehrbuch verglichen hat.
Eine Einbuchtung des Ballens, die asymmetrische Anordnung der Zehen und die winzigen Krallenabdrücke sind wichtige Indizien. Die unterscheiden eine Hyänenspur von denen eines Leoparden oder Löwen. Norman nickt zufrieden, doch er will noch mehr wissen. Vorder- oder Hinterpfote? Die Meinungen gehen auseinander. Schaut genau hin, sagt Norman. Für den 24-jährigen Profi reicht ein flüchtiger Blick.
If you are from like villages, like start from early stages, because that's where.
Wenn man wie ich aus einem Dorf aus der Umgebung stammt, dann beginnt man schon als Kind mit dem Pferdenlesen. Jeder hat Kühe oder Ziegen, die sich überall in der Landschaft frei bewegen. Wenn ein Tier verloren geht, muss man es wiederfinden, also folgt man seiner Spur. Die Motivation ist einfach. Wer als Hirtenjunge nicht mit der gesamten Herde nach Hause kommt, wird bestraft. Für den gibt es beispielsweise kein Abendessen. Früher war das Überleben von unseren Tieren abhängig. Heute hat natürlich jeder einen Kühlschrank und kauft sein Fleisch im nächsten Supermarkt. Aber es ist trotzdem wichtig, dass diese alte Kulturtechnik nicht in Vergessenheit gerät.
Norman konzentriert sich weiter auf den Tatzenabdruck. Er folgt der Spur, die Augen konzentriert auf den sandigen Boden geheftet. Er ist sich sicher, die Spur stammt von einer Leopardin. Und er sieht noch mehr. Sie ist hier nicht einfach entlang geschlendert, sondern ein Stück gelaufen. Wahrscheinlich ist sie einer Witterung gefolgt. Jung ist sie und wahrscheinlich wunderschön.
So she's not that much old, but she's a, I can imagine her, she's beautiful.
Beeindruckt folgen ihm seine Schüler. Norman liest im Sand wie andere im Buch.
But this is a book, huh?
Die Landschaft erscheint durch die Spuren noch lebendiger, obwohl kein Tier weit und breit zu sehen ist. Vielleicht liegt die Leopardin ja mit ihrer Beute auf dem nächsten Baum. Je länger der Fußmarsch dauert, desto mehr nehmen die Sinne wahr. Knackende Äste, den Alarmruf eines Vogels, die vielen Spuren auf dem Weg, kleinste Bewegungen. Gerüche, holzig und erdig, streng und süßlich.
Kurz nach Sonnenuntergang trifft die Gruppe wieder im Camp ein. In den Nyala-Bäumen tobt eine Pavianfamilie. Zikaden und Grillen intonieren mit ihrem Zirpen die typisch afrikanische Nachtmusik. Verschwitzt, müde, aber glücklich schnappen sich die Wildnis-Azubis die Solarlampen, die sich über den Tag in der Sonne aufgeladen haben, und verschwinden in ihren Zelten. Strom gibt es schließlich nicht. Dafür authentisches Bush-Feeling. Als erster kommt Aaron Gradage, frisch geduscht aus seinem Zelt. Mit seinem dichten Vollbart wirkt der 18-Jährige wie Bruce' jüngerer Bruder. Er legt ein paar Holzscheite auf die Feuerstelle und facht das Lagerfeuer an. Eine große Platte Grillfleisch steht schon bereit. Das Fleisch hat Aaron von der Familienfarm mitgebracht. Blessbock-Antilope. Selbst geschlachtet, erzählt er stolz.
It's just a South African thing to do, you know. We share, these are my family members, you know.
Kochen auf dem offenen Feuer ist etwas Ursüdafrikanisches. Wir teilen auch gern. Während der Ausbildung ist die Gruppe im Camp meiner Familie. Ob verwandt oder nicht, wir leben hier gemeinsam. Eigentlich wollte ich das Fleisch zum Trocknen aufhängen, um Biltong, also traditionelles Trockenfleisch, daraus zu machen. Aber wegen der vielen wilden Tiere, die nachts durchs Camp schleichen, ist das keine gute Idee. Deshalb kommt es nun auf den Grill. Ich denke dabei auch an die Ursprünge des Fährtenlesens. Tiere aufzuspüren, damit man etwas zu essen auf dem Tisch hat.
This is what it's about. Putting food on the table, especially for these trackers.
Der köstliche Duft von gebratenem Fleisch ist auch den Hyänen nicht entgangen. Ihre kehligen Rufe läuten die Stunde der Schaudergeschichten ein. Ganz im Süden des Krügerparks hat eine Hyäne im Sommer letzten Jahres einen schlafenden Teenager angegriffen, ihn aus seinem Zelt gezerrt und schwer verletzt. Zum Glück ist das jedoch die Ausnahme.
Am Nachthimmel leuchten der Vollmond und unzählige Sterne. Die Augenlider werden schwer. Zeit, zu Bett zu gehen. Nur Fährtenleser Norman Chauke bleibt am Lagerfeuer zurück. Er wolle noch ein wenig Zeit mit seinen Ahnen verbringen, sagt er.
Our forefathers or our parents used to live in this place. I'm from Makuleke.
Unsere Vorväter haben früher in dieser Gegend gelebt. Ich bin ein Makuleke. Uns gehörte dieses Gebiet im Norden des Krügerparks. Während der Apartheid wurde unser Volk jedoch vertrieben. Heutzutage kommen unsere Ältesten nur noch zu bestimmten Jahreszeiten für Rituale hierher. Und dann wird traditionelles Bier aus der Marula-Frucht gebraut und Schnupftabak verstreut. Mit diesen kleinen Gaben danken wir den Ahnen dafür, dass sie sich um dieses Land und die Menschen in unserem Dorf kümmern.
And also looking after people also in the village.
Norman streckt die Beine aus, legt seinen Kopf in den Nacken und schaut in den Sternenhimmel, in die Tiefen der Milchstraße.
Ich empfinde eine starke spirituelle Verbindung zu diesem Land. Ich trete mit meinen Ahnen in Verbindung, wenn ich hier einfach allein und entspannt unter Mond und Sternen sitzen kann, umgeben von absoluter Dunkelheit. So wie Sie es vor langer Zeit getan haben. Vielleicht im Schein des Feuers oder einer Kerze, aber ansonsten ohne Licht.
Neben den Makuleke haben früher auch andere Volksstämme im Gebiet des heutigen Krüger-Nationalparks gelebt. In den Jahren vor und während der Apartheid wurden sie enteignet und in Dörfer am Rande des Parks vertrieben. Auch dunkelhäutige Touristen waren nicht willkommen. Schwarze Südafrikaner hatten in dieser Zeit nur als Hilfsarbeiter Zutritt zum Park. Es ist die Schattenseite des Naturparadieses. Nach der demokratischen Wende 1994 haben Nachfahren der vertriebenen Volksstämme Dutzende Klagen eingereicht. Die Makuleke waren die ersten, die ihr Land zurückbekommen haben. Die Frage war dann, was damit passieren sollte. Einige der Ältesten wollten ihr Volk wieder auf dem Land der Ahnen ansiedeln. Sogar von Bergbau war die Rede.
Sie haben jedoch eine wesentlich klügere Entscheidung getroffen, erzählt Norman. Das Land soll Teil des Krügerparks bleiben und die Makuleke wollen als Eigentümer davon profitieren. Zuerst vom Verkauf der Jagdlizenzen, nun vom Ökotourismus. Der Volksstamm wird an den Einnahmen des Camps und der beiden Lodges beteiligt. Junge Makuleke wie Norman werden hier ausgebildet und angestellt.
Whatever cent I get in this work I'm doing now.
Mit jedem Cent, den ich hier verdiene, unterstütze ich meine Familie zu Hause. Die Armut hat sichtlich abgenommen. Alle haben in irgendeiner Weise profitiert und das wird auch in Zukunft so sein. Aber es geht nicht nur ums Geld. Auch der Natur um uns herum ist die Entscheidung der Ältesten zugute gekommen. Denn es gibt keinen anderen Ort auf der Welt wie Makuleke.
There's no other part of in the world that is like Makuleke.
How cool is it, guys? Die Morgensonne färbt das Landschaftspanorama in zartes Rot-Orange. Nach einer strammen Wanderung stehen Norman und Bruce gemeinsam mit ihren Schützlingen an einem Flussdelta. Am Dreiländereck von Südafrika, Simbabwe und Mosambik. Dort, wo der Luvuvu-Fluss in den mächtigen Limpopo fließt. Die Sandbänke sind so groß wie Strände. Mächtige Baobab und grüne Fieberbäume, Schirmakazien und fächerartige Lala-Palmen prägen die Landschaft. Crook's Corner heißt diese Stelle im Delta. Hier seien offenbar Crooks, also Gauner, unterwegs gewesen, erzählt Bruce.
Crook's Corner, there's obviously Crooks there. How did that work? You know, there's a whole other story there.
Im 19. Jahrhundert war dieses Grenzgebiet ein Zentrum illegaler Geschäfte. Wilderer und Schmuggler haben sich hier vor der Polizei und den Wildhütern versteckt. Um sich den Behörden zu entziehen, mussten sie nur den Fluss in eines der Nachbarländer überqueren. Doch die Geschichte reicht viel weiter zurück. Angefangen beim Homo erectus.
There is a lot of research that goes on here
Es gibt dazu viele Forschungsergebnisse. Paläoanthropologen und Archäologen haben Werkzeuge aus der Steinzeit sowie Felszeichnungen gefunden. Die Ruinen von Tula Mela ganz in der Nähe stammen aus dem 16. Jahrhundert und werden der Kultur von Groß-Simbabwe zugerechnet. Die Geschichte der Nachbarländer ist eng miteinander verbunden. Familien haben auf beiden Seiten der Flüsse gelebt, bis Europäer gekommen sind und einen Grenzzaun gebaut haben. Auf einmal sollten die Menschen die Flüsse nicht mehr überqueren, obwohl sie das seit Jahrtausenden getan haben.
Heute sind die Zäune wieder weitgehend verschwunden. Der Krügerpark expandiert zum Great Limpopo Transfrontier Park. 2002 wurden die Verträge für das ehrgeizige Projekt der drei Nachbarländer Südafrika, Simbabwe und Mosambik unterzeichnet. Langfristig sollen sich die Tiere auf 100.000 Quadratkilometern frei bewegen können. Das entspricht nahezu der Fläche der ehemaligen DDR.
Bruce schultert sein Gewehr und marschiert zum Luvuvu-Fluss. Dabei behält er das Ufer im Blick, wo Nilpferde dösen und Krokodile auf Frischfleisch lauern. Zu nah sollten seine Schüler also nicht herangehen. Plötzlich bleibt er abrupt stehen und schaut auf den Boden. Um diese Spur zu erkennen, muss man kein Fährtenleser sein. Es ist ein menschlicher Fußabdruck. Bruce geht in die Hocke, um ihn genauer zu studieren.
Wir schätzen, dass jeden Tag etwa 150 Menschen durch unser Gebiet laufen. Wegen der Krise in Simbabwe durchqueren sie den Park, um auf dem Markt auf der südafrikanischen Seite billig einzukaufen. Wir sehen sie dann, wie sie ihre Einkäufe auf dem Kopf nach Hause transportieren. Das gehört hier zum Alltag.
Ungefährlich ist das natürlich nicht. Für Krokodile sind sie ein leichtes Opfer. Sporadisch greifen auch Löwen und Hyänen an. Und die sind nicht nur an den Einkäufen interessiert. Aber angesichts der Armut bleibe diesen Menschen kaum eine andere Wahl, sagt Bruce verständnisvoll. Ebenso wie jenen, die hier Fallen stellen, um kleinere Tiere zu fangen.
Wenn ich kurz vor dem Verhungern wäre und neben einem Wildreservat leben würde, in dem dieses Fleisch frei herumläuft, dann würde ich wahrscheinlich genauso handeln. Ich würde zur Not auch jagen, um meine Familie zu ernähren. Durch regelmäßige Patrouillen stellen wir sicher, dass das nicht außer Kontrolle gerät. Ganz anders ist es mit der kommerziellen Wilderei, hinter der mächtige kriminelle Kartelle stecken. Sie gefährden das Überleben bestimmter Arten, vor allem das von Nashörnern und Elefanten. Ihnen geht es allein um den Profit, den Wert des Horns und des Elfenbeins auf dem Schwarzmarkt.
Nachdenklich lässt Bruce Lawson seinen Blick über die Landschaft schweifen, die er so liebt. So als würde er am liebsten die Zeit anhalten. Der wilde Norden des Krüger Nationalparks muss geschützt werden. Vor Wilderern ebenso wie vor dem Massentourismus.
Ich könnte es nicht ertragen, wenn hier weitere Lodges gebaut würden. Ich würde dann von hier wegziehen. Es wäre dann keine Wildnis mehr.
The wilderness integrity is gone from the area.
Prustend tauchen die Nilpferde aus dem Luvuvu-Fluss auf. Urtümliche Tiere in einer ebenso ursprünglichen Landschaft. Außer Bruce und seinen Studenten weit und breit keine Menschenseele. Das ist die Magie von Makuleke.
Auf NDR Info hörten Sie zwischen Hamburg und Haiti, diesmal die Magie von Makuleke, der wilde Norden des Krüger Nationalparks, eine Sendung von Leonie March. Es sprachen neben weiteren Julia Nachtmann und Julian Sengelmann. Technik Doris Umland. Regie Marion von Klarenau. Redaktion Wolfgang Heinemann.
NDR Info.
Wissen, was die Welt bewegt.